Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Vergangene Woche fand die internationale Automobilausstellung IAA statt, gegen die auch heftig auf der Straße protestiert wurde. Höhepunkte der Proteste waren sicher die Radsternfahrt und die Demo auf der Theresienwiese. Zeitgleich mit der Automesse gab es den städtischen Mobilitätskongress. Mit den Veranstaltungen in der alten Kongresshalle und im Verkehrszentrum des Deutschen Museums wurden parallel zahlreiche geförderte Projekte im öffentlichen Raum durchgeführt, mit denen eine nachhaltige Mobilitätswende in der Praxis erprobt werden sollte. Einige finden derzeit auch noch statt. Solche Projekte sind dringend nötig, um den Mobilitätswandel in der Stadt voranzubringen. Und damit die Mobilitätswende nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern auch in den Köpfen der Menschen ankommt, hat LoRa die geförderten Mobilitätsprojekte vorgestellt. Am vergangenen Dienstag waren das Projekt Erdlink des Kartoffelkombinats, die Stadtverführung des Referats für Stadtverbesserung und das Sommerexperiment Parkstraße der Münchner Initiative Nachhaltigkeit. Am Donnerstag ging es dann um den Leih-E-Mobil-Service des Behindertenbeirats der Stadt München. Das Freiraumviertel südliches Bahnhofsviertel und das sichere Kreuzungsdesign des Allgemeinen Fahrradclubs ADFC in Bayern. Heute stellen wir zum Abschluss das Reallabor Max-Tor in der Brannerstraße, das Projekt Open Q Auto oder Du der Kooperative Großstadt und das Projekt von Radio LoRa München vor, denn auch wir wurden vom Mobilitätsreferat der Stadt München gefördert und haben unsere Projektergebnisse auf dem städtischen Mobilitätskongress in der alten Kongresshalle vorgestellt. Beginnen wollen wir heute mit Ausschnitten aus dem Vortrag der Mobilitätsexpertin Katja Diehl, die am vergangenen Mittwoch auf dem städtischen Mobilitätskongress gesprochen hat.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Sie haben LoRa München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Die Mobilitätsexpertin Katja Diehl stellte auf dem städtischen Mobilitätskongress in der alten Kongresshalle die schlichte, aber wichtige Frage: Warum besitzen Menschen immer noch Autos? Vor allem, weil diese Autos noch immer im Durchschnitt 23 Stunden und 15 Minuten am Tag unbenutzt rumstehen. Irgendwas also bringt die Leute dazu, an ihrem Auto festzuhalten. Was das ist, das will Katja Diehl herausfinden. Deswegen spricht sie viel mit Menschen und macht Interviews mit ihnen für ein Buchprojekt. Dabei hat sie auch mit der in der Corona-Pandemie viel zitierten, gelobten und beklatschten Krankenschwester gesprochen und die ist in Diehls Fall noch immer mit dem Auto unterwegs. Sie hat sie gefragt, ob sie Auto fahren will oder muss.
Dann hat sie kurz nachgedacht und hat gesagt, da habe ich noch nie drüber reflektiert. Du hast recht, ich bin alleinerziehend, ich muss mein Kind morgens in die Kita bringen. Die Kita ist nicht bei meinem Wohnort, sie ist auch nicht bei meinem Arbeitsort. Ich schaffe meinen Alltag nicht ohne das Auto. Und das ist, finde ich, für ein Land, was doch sehr hoch entwickelt ist, eigentlich eine ziemlich schlimme Situation. Wir haben alle während Covid vielleicht sogar im Bekanntenkreis erlebt, wie schnell Menschen krank werden können oder den Job verlieren. Was ist dann mit Menschen, die abhängig sind von Automobilität? Wie gestalten die ihre Lebensphasen? Und da glaube ich, kann jeder von uns und jede in eine Situation geraten, wo das Auto aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel nicht mehr in Frage kommt. Und diesen menschlichen Faktor an Verkehrswende finde ich aber auch gerade so schön. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den ersten Lockdown noch erinnern. Ich sehr gut. Wir haben uns auf dem Balkon stehend und lebend kennengelernt. Ich habe Gott sei Dank einen. Und auf einmal war Kinderlachen zu hören. Auf einmal hat man gehört, dass die auch sich bewegt haben mit ihren Laufrädern. Und das war für mich so eine greifbare Utopie. Das ist doch gar nicht so weit weg, was wir da machen wollen. Frau Habenschaden hat viele Fakten genannt. Fakten scheinen aber auch nicht zu bewirken, dass wir was verändern. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, gewisse Rahmenbedingungen. Bei mir vor der Haustür können Sie aktuell noch umsonst parken. Das sind 12 Quadratmeter, die Sie auch meistens am Arbeitsort haben, vom Fitnessstudio oder am Supermarkt. Nichts ist trauriger, finde ich, wie Supermärkte am Sonntag, wo diese riesigen Flächen einfach leer dastehen und eigentlich eine grüne Oase sein könnten. Ein gutes Beispiel fand ich auch, was Sie gesagt haben. Wir fahren immer in den Urlaub, um uns zu erholen. Und ich sage immer, warum kann das nicht vor der Tür sein? Warum muss mich die Stadt so stressen? Und ich kriege immer ganz doll Ärger bei Twitter, wie naiv ich doch sei. Die Stadt ist nun mal laut. Zieh halt aufs Land, heißt es dann immer. Und dann sagen die vom Land, bei uns ist es auch nicht mehr so ruhig. Am Wochenende haben wir die Touristinnen hier. Ich kenne das aus der Region Murnau. Oder wir haben ja Leute, die sonst wie Krach machen. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, wenn wir das anerkennen, dass wir Menschen sind, soziale Wesen, die auch mal aus ihrer Kapsel aussteigen wollen, dann können wir auch viel für andere tun. Denn natürlich sind wir in diesem Auto sicher. Und damit komme ich zum nächsten Fakt, der öffentliche Raum. Viele der Menschen, das waren über 40, mit denen ich Interviews geführt habe, haben mir gesagt, ich fahre Auto, weil ich mich nicht sicher fühle. Das waren BIPOC-Personen, die also nicht so aussehen wie ich. Das waren Menschen wie zum Beispiel Transfrauen, die auch nicht in das Norm unserer Gesellschaft passen und die tatsächlich Gewalt im öffentlichen Raum erleben, die also eine Schutzzone brauchen. Und das beginnt schon, ehrlich gesagt, bei meinen Freundinnen, die sagen, ich fahre abends nicht mehr Rad, ich gehe abends nicht zu Fuß, ich fühle mich dabei unsicher. Und auch das müssen wir ernst nehmen. Und die Ideen waren auch recht schlicht. Ich habe immer gefragt, was kann dir denn helfen, dass du doch vielleicht wieder in den Bus einsteigst oder in die Straßenbahn? Da haben die Menschen gesagt, so wie bei der Bahn, das wäre toll. Wenn da ein Waggon ist, wo eine Person anwesend ist, die ich auch mal um Rat bitten kann, wo muss ich umsteigen, wenn ich das System nicht kenne in einer anderen Stadt. Die hilft beim Einsteigen bei älteren Personen oder Menschen im Rollstuhl. Denn auch diese Menschen, die haben eine Behinderung, aber unser öffentlicher Raum behindert sie zusätzlich. Ich habe mit einem jungen Herrn gesprochen, der seit 20 Jahren nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Und der hat zu Recht auch mich beschimpft, weil ich bin ja optisch weiß, gesund. Er hat gesagt, ich habe mich daran gewöhnt, dass die Leute mich komisch angucken. Das sehe ich gar nicht mehr. Ich bin ein Mensch im Rollstuhl, ich falle halt aus der Rolle im wahrsten Sinne. Aber jedes Mal, wenn ich öffentlich unterwegs sein will, bin ich behindert. Da merke ich, ich habe eine Behinderung und ich will das nicht merken. Ich will nicht Wochen vorher meine Bahnfahrt planen. Ich will nicht separiert werden und in einen geführten 50er-Jahre-Hubwagen steigen, damit ich in den ICE komme. Und in die aktuellste ICE-Generation haben sie sogar vergessen, einen ebenerdigen Einstieg reinzubauen. Und das sind Dinge, ich bin hier gerade mit dem Brompton, einem Faltrad, angekommen, weil ich so ein bisschen verbinde zwischen Zug und dem Städteraum, in dem ich mich bewege. Ich schleppe dieses Ding eigentlich sehr gerne, aber ich merke, wo überall Aufzüge fehlen, wo man eigentlich gar nicht die Chance hat, an einen Bahnsteig zu kommen oder wo auch wirklich ich selber das Gefühl habe, ich falle rein in den Zug, wenn ich was hochheben möchte. Das sind halt Dinge, wo ich so sage, diese ganzen klassischen, und ich nenne es jetzt einfach mal Ausreden, dass wir nichts tun, das sind falsche Ausreden. Weil wir reden über die Menschen, aber nicht mit ihnen. Und wenn die Menschen doch an Orte fahren, die wunderschön sind, die befreit worden sind, die sagen immer, die Straße ist gesperrt. Ja, sie ist gesperrt für einen Pkw, sie ist aber geöffnet worden für Menschen. Auch Sprache macht sehr viel an dieser Verkehrswende aus. Und wenn Sie sich mal mit tollen Dingen beschäftigen wollen, die Sie in die Zukunft ziehen, dann können Sie gerne mal nach Jan Gehl suchen im Internet. Der hat Cities for People als Leitsymbol seiner Städteplanung. Als ich noch keine Flugscham hatte, war ich in New York. Und ich habe den Times Square erlebt, voll mit Autos, voll mit Taxen und ein schmaler Gehweg für die Menschen. Das ist jetzt ein ganz anderer Raum. Der ist befreit worden von diesem Verkehr. Man kann dort einen Kaffee trinken, man kann sich begegnen, man kann auch den Raum an sich wahrnehmen. Ich arbeite manchmal an der Torstraße in Berlin und musste mal sehr früh zu einem Vortrag und habe erstmalig gesehen, wie toll die Häuser da sind. Weil ich sonst, glaube ich, immer so versucht habe, schnell über die Grünphase zu kommen. Und da habe ich gesehen, da stehen ja Häuser aus der Gründerzeit. Das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen, weil ich so von dem Ganzen, was da alles passiert, gestresst war, dass ich die Schönheit dieses Raumes nicht gesehen habe.
Soweit ein erster Ausschnitt aus dem Vortrag von Katja Diehl, den sie auf dem Städtischen Mobilitätskongress in der alten Kongresshalle gehalten hat. Am Ende der Sendung hören wir dann noch einen weiteren Ausschnitt. Wer jetzt schon neugierig geworden ist, auf katja-diehl.de erfahren Sie mehr über sie. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe »Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt«. Zeitgleich mit der Automesse IAA fand vergangene Woche der Städtische Mobilitätskongress statt. Mit den Veranstaltungen in der alten Kongresshalle und im Verkehrszentrum des Deutschen Museums wurden auch zahlreiche Projekte im öffentlichen Raum durchgeführt, mit denen eine nachhaltige Mobilitätswende in der Praxis erprobt werden soll. Lora München hat alle 8 vom städtischen Mobilitätsreferat geförderten Projekte besucht und mit den MacherInnen gesprochen. 2 dieser Projekte wollen wir heute noch vorstellen. Wir beginnen mit dem Festival Open Q Auto oder Du auf dem St. Quirinplatz in München-Giesing. Dort habe ich mich mit Christian Hadala und Markus Sober von der Kooperative Großstadt EG getroffen. Wir sind hier beim Projekt der Kooperative Großstadt mit dem Titel Open Q Auto oder Du auf dem St. Quirinplatz. Warum seid ihr hier aktiv und was findet sich hier auf dem Platz?
Der St. Quirinplatz, der beschäftigt uns schon länger. Das ist ein Platz, an dem wir immer mal wieder vorbeigekommen sind und der auffällt in der Stadt, weil das ist eine Fläche, die an sich erstmal mit keiner Nutzung belegt ist. Es stehen einfach Autos rum. Das ist eine städtische Fläche, die ohne, dass sie jetzt bewirtschaftet wäre, dass das tatsächlich als Parkplätze ausgewiesen wäre, einfach so von Autos besetzt wird. Und wir glauben, dass das keine gute Idee ist, solche Flächen in einer Stadt wie München mit parkenden Autos zu belegen. Und deswegen wollten wir diesen Ort hier thematisieren.
Das sind Debatten, die wir von Anfang an als Wohnungsbaugenossenschaft uns mit auf die Fahnen geschrieben haben. Also wir wollen in Anführungszeichen nicht nur Wohnungen bauen und mit dem Gebauten zum Diskurs in der Stadt beitragen, sondern einfach auch gezielt mit solchen Aktionen.
Ich finde es ja auch ganz interessant, dass das ein Parkplatz ist. Kennt man gar nicht so. In München eigentlich völlig ungeteert, so ein Schotter, was da rumliegt. Also doch ein bisschen geteert da hinten, glaube ich. Es müsste schon ein paar Jahrzehnte her sein. Aber jetzt beschreib doch mal, ich bin jetzt ein bisschen zu früh gekommen, glaube ich. Was passiert denn hier? Wie war denn der gestrige Abend? Gestern habt ihr eröffnet am Dienstag. Was war denn da gestern alles geboten? Wie viele Leute waren da? Erzählt doch einfach mal.
Wir machen hier eine ganze Woche lang Programm. Und die Grundidee ist, wir räumen diesen Platz frei von den parkenden Autos und schaffen Raum für Kultur, für Musik, für Filmabende, für Kunst zum Mitmachen, für einen Pumptrack, auf dem Kinder mit ihren Fahrrädern unterwegs sind. Das ist die Idee von dieser Woche.
Ganz konkret, was hat gestern stattgefunden?
Gestern Abend haben wir gestartet mit einem Konzert von Thomas Franz. Das, glaube ich, war ein sehr, sehr gelungener Abend, also eine ganz entspannte Atmosphäre. Die Leute sind auch dazugekommen. Das ist auch das Schöne irgendwie so an dem Platz, dass der, obwohl man das erstmal nicht so spürt, glaube ich, dass der vom Viertel dann jetzt wahrgenommen wird. Die Leute kommen dazu wie bei einem Straßenfest und haben sich das Konzert angehört.
Das heißt, die Leute kommen wahrscheinlich viele wegen der U-Bahn. Hier ist der Ausstieg vom St. Quirinsplatz. Schauen oder wundern sich? Oder wie waren die Reaktionen, die Leute, die hier so reingekommen sind?
Ja, wir waren ja schon die letzten Wochen hier mit dem Aufbau beschäftigt. Deswegen kamen eigentlich ständig schon Leute, die wissen wollten, was wir hier vorhaben. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche ärgern sich natürlich, dass jetzt ihre Parkplätze wegfallen. Alle andere sind einfach interessiert und freuen sich, dass hier was passiert, dass es hier eine lebendige Veranstaltung gibt. Und gestern waren die Reaktionen total positiv. Also der Thomas Franz, ein rappender Liedermacher, finde ich ein echtes Ereignis. Es war eine sehr schöne Stimmung. Mit der Zeit kamen immer mehr. Am Ende, glaube ich, waren 80 Leute hier. War ein sehr schöner Auftakt.
Habt ihr im Vorfeld, also jetzt nicht nur beim Aufbau, habt ihr schon im Vorfeld, das braucht ja doch ein bisschen Planung, um das Ganze hier so aufzustellen und zusammenzubasteln, habt ihr im Vorfeld Kontakt mit den Anwohnerinnen und Anwohnern oder auch mit, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier keine Gewerbetreibenden gesehen, Kontakt aufgenommen und für eure Idee geworben?
Für die Idee geworben, also es ist auf jeden Fall, es hat jeder Haushalt hier so umliegend einen Flyer in seinem Briefkasten gefunden, wo auch ein bisschen erklärt wird, was wir hier machen wollen. Und wir haben natürlich eingeladen, dass man sich hier trifft, um das dann auch mehr zu besprechen. Und das haben auch einige schon wahrgenommen, dass sie einfach erklärt haben wollen, warum wir hier sind und eben auch Interesse haben, dabei zu bleiben.
Das ist natürlich ein guter Platz, den ihr ausgesucht habt. Also ihr macht noch weiter bis zum Dienstag, den 14. Und was ist dann? Wie geht's dann weiter? Plant ihr an diesem Platz was ganz Konkretes für die Zukunft? Oder soll dieses Projekt verstetigt werden oder in regelmäßigen Abständen stattfinden?
Erstmal bleibt der Pavillon dann auch noch 2 Wochen stehen. Und es sind eigentlich alle aus dem Viertel auch eingeladen, wenn sie noch eine Idee haben, was sie dort machen wollen, dass sie die an uns herantragen können. Dann schauen wir, ob man das möglich machen kann. Und längerfristig ist es natürlich so, dass wir als Wohnungsbaugenossenschaft Interesse haben, die Entwicklungen hier an dem Ort mit voranzutreiben. Wir haben das Gefühl, dass es Interesse gibt eben aus dem Quartier heraus. Und naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, oder?
Also es gibt auch schon erste Erfolge, sage ich mal. Wir sind insgesamt schon seit 2 Jahren an diesem Ort hier intensiver dran, in Gesprächen mit den beiden Bezirksausschüssen, die hier angrenzend sind, also dem BA 17 und dem BA 18. Und es gab Anträge der Bezirksausschüsse im Stadtrat, um hier ein genossenschaftliches Projekt möglich zu machen. Und das wurde so auch vom Stadtrat grundsätzlich bereits beschlossen, dass das Planungsreferat bei Vorlage eines entsprechenden Konzeptes hier in die Prüfung einsteigen soll. Also da so die ersten Schritte in Richtung eines Genossenschaftsprojektes sind hier schon getan. Es sind noch sehr, sehr viele, bis das tatsächlich am Ende mal zu einem echten Projekt werden kann. Ich glaube, das wird noch ein langer Weg, aber wir werden da weiter dranbleiben, ja.
Jetzt sind wir aber eigentlich schon bei eurem eigentlichen Kerngeschäft angelangt. Ihr seid die kooperative Großstadt, eine Genossenschaft. Ihr habt es Anfang schon angedeutet, für was ihr so steht, aber vielleicht nochmal, was hat sich denn die kooperative Großstadt für ein Ziel gesetzt oder für Ziele gesetzt? Ihr habt Häuser oder seid gerade dabei, welche zu errichten in Riem, in Freiham und in der Metzgerstraße in Heidhausen. Vielleicht kann man es da auch so an der Praxis erläutern, was euch da so antreibt.
Ja, also wir sind eine von vielen jungen Wohnungsbaugenossenschaften in München. Es gibt ja einen richtigen Gründungsboom im Moment. Wir haben, wie gesagt, jetzt das erste Projekt im letzten Jahr fertiggestellt in der Messestadt Riem. Und was uns umtreibt, sind Wohnungsbauprojekte zu machen, die dem Quartier oder in Austausch mit dem Quartier treten, die dann Beitrag für die Quartiere leisten. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir glauben, dass jedes einzelne Bauprojekt eine Verantwortung auch gegenüber dem Quartier hat. Und was uns auch interessiert ist, mit neuen Wohnformen zu experimentieren. Das heißt nicht Standardwohnungen zu wiederholen, die man in München kennt, die zwar in München alle weggehen, weil eine Wohnungsknappheit, eine Wohnungskrise herrscht. Aber wir glauben, dass der aktuelle Wohnungsbau eigentlich nicht den Lebenswirklichkeiten der Menschen entsprechen. Und deswegen sind wir auf der Suche nach Konzepten, die mehr Gemeinschaft möglich machen, die eine starke Identität mit den Häusern möglich machen, die dann auch einen hohen architektonischen Anspruch haben.
Jetzt sind wir ja hier. Ihr könnt mir jetzt ja mal sagen, was ihr euch da vorstellen könntet hier. Also da drüben ist die Tegernseer Landstraße.
Ja, der McGraw-Graben ist eigentlich das Ende der Salzburger Autobahn.
Da ist auch eine vielbefahrene Straße. Also von beiden Seiten richtig eingerahmt ist dieses Parkstück. Sag ich mir jetzt mal, ja, Wohnen könnte laut werden. Trotzdem wollt ihr hier bauen. Wie könnte sowas aussehen, dass es auch für den Menschen gut verträglich ist?
Ja, es geht also nicht nur darum, hier Wohnungen zu bauen, sondern ohne dass wir jetzt schon weiter so in die Konzepte und die Ideen eingestiegen sind, wird es sicher darum gehen, auch andere Nutzungen ins Haus zu holen. Nutzungen für Kultur, Soziales. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Haus wird, jetzt einfach, ich spinne mal rum, ein Haus wird für viele junge Kollektive der Stadt. Es gibt einen echten Mangel in München an Freiräumen zum Experimentieren. Es wäre wunderbar, ein Projekt zu schaffen, das genau diese Möglichkeiten und Freiräume für junge Kollektive in der Stadt bietet.
Okay, also weniger Wohnungsbau, sondern eher eine kulturelle Nutzung.
Gemischt beides. Ich glaube, dass hier an dem Ort hat dann sicher was damit zu tun, welche Gebäudehöhe möglich ist. Die Lärmbelastung nimmt nach oben hin ab. Das heißt, man könnte in den unteren Geschossen Nicht-Wohnnutzungen integrieren und in den oberen Geschossen, wo es mit dem Lärm auch leichter wird, wohnen.
Und man muss natürlich auch sehen, also viele aus dem Quartier beschreiben jetzt auch, dass es sowas wie eine Quartiersmitte nicht gibt. Also das geht natürlich schon los mit Einkaufsmöglichkeiten, mit kommerziellen Einrichtungen, aber dass eben gerade auch kulturelle Einrichtungen fehlen. Und ich glaube, wenn man in einem Projekt wohnt, das solche Dinge auch fürs Viertel mitbringt, das ist sicherlich auch ein Standortfaktor. Also jenseits jetzt dieser Lärmthematik, das ist ja immer das Erste, das aufschlägt, wenn man über diesen Ort spricht. Aber das Zweite, was man auch sehen muss, ist, dieses Grundstück liegt unmittelbar an einem ziemlich großen Park. Also es hat schon auch Qualitäten hier. Und wenn wir hier so stehen, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht, an der Sojernhofstraße zu stehen. Solche Straßen hat sehr viele in der Stadt. Und wir merken auch, dass der McGraw-Graben als Autobahn mitten in der Stadt so laut gar nicht ist. Also der ist ja schon zumindest mal eingegraben. Ich denke, mit intelligenten Lösungen kann das wirklich hier ein guter Standort werden. Für beides. Für Kultur, für Quartierseinrichtungen und eben auch für Wohnen. Vielleicht für besondere Formen des Wohnens, aber da sind wir ja gerade geeignet, sage ich mal, sowas vorwärts zu bringen, weil wir die Leute, die sich interessieren für den Ort und für ein besonderes Projekt an dem Ort, schon sehr früh kennen und mit denen zusammen auch für den Ort maßgeschneiderte Lösungen entwickeln können.
Also klingt spannend, vielleicht sollte man da später nochmal was machen, wenn ihr dann vielleicht auch wirklich da den Auftrag bekommt, da was zu entwickeln. Jetzt nochmal hier zum Festival zurück. Das ist viel Arbeit, das sieht man einfach hier. Wie schaut's aus? Nächsten Sommerferien noch einmal das Ganze?
Ja, am liebsten würde man das hier verstetigen natürlich. Zunächst müssen wir Ende September wieder abbauen, aber wenn sich das tatsächlich entwickeln sollte, dass es realistisch wird, hier ein Projekt zu machen, dann fände ich es total angemessen und richtig, dass wir uns hier fest installieren und so einen Raum wie hier diese Musterwohnung, die neben uns steht, auch nutzen, um so ein Projekt gemeinsam mit dem Quartier nach vorne zu bringen. Ja.
Genau, die Musterwohnung haben wir noch gar nicht angesprochen. Vielleicht auch noch einen Satz oder mehrere dazu. Das ist ja hier, ihr habt hier halt einfach mal, ich würde sagen, das ist nicht eine Wohnung, ihr habt einfach mal ein Haus hingebaut aus Holz. Was findet sich da drin?
Also erstmal war das ein Projekt, das zusammen entwickelt wurde mit dem Lehrstuhl für Konstruieren und Entwerfen an der TU München, Professor Florian Nagler. Das war ein Projekt, das jetzt schon eine ganze Weile läuft. Die Studierenden, die Entwürfe entwickelt haben, haben dann eben auch die Werkplanung übernommen und am Ende das Haus auch umgesetzt. Und jetzt steht es hier. Also es ist ein Design-Bild-Projekt mit der TU München. Und die Aufgabe war eigentlich, also erstmal schon eine Musterwohnung zu schaffen. Die Hauptnutzung wäre Wohnen. Wir beschäftigen uns aber seit langem mit der Überlagerung von Nutzungen im Wohnen. Also die Idee, dass die Wohnung nur in Anführungszeichen dem Wohnen dient. Die Idee, denken wir, ist überholt. Und deswegen war eben hier die mit uns entwickelte Aufgabenstellung, dass die Wohnung auch als Ort für Veranstaltungen dienen soll. Vielleicht so für Personen, so 50 Leute oder so, die dann eben auch da drin einen Geburtstag feiern können oder es ist eine Lesung oder es wird genutzt wie jetzt als Ausstellungsraum. Das war die Idee, die hinter der Musterwohnung erstmal steht.
Könnte man jetzt nicht, ihr habt gesagt, Ende September muss auch das weg, könnte das nicht einfach stehen bleiben? Oder ist das ausgeschlossen, weil das den Winter nicht durchhält? Oder wie wäre das? Oder wie ist dieser Gedanke? Ich bin leider da kein Fachmann und kann da jetzt nur raten.
Die Musterwohnung wird das gut aushalten. Die ist so konzipiert, dass die auch winter- und schneefest ist. Das sind Auflagen der Stadt, die hängen mit der Genehmigung für die Veranstaltung zusammen. Das ist tatsächlich sind neue Anträge, werden langfristiges Verfahren jetzt einfach stehen lassen. Das würde uns das Kreisverwaltungsreferat einen Strich durch die Rechnung machen.
Aber wäre das keine Idee, das stehen zu lassen oder zu beantragen und die Genehmigungen einzuholen?
Wenn wir merken, dass die Debatten, die wir jetzt hier anstoßen, wenn die tatsächlich Anklang finden, dann wollen wir unbedingt hier, Markus hat es ja vorher schon angedeutet, was Festes installieren, um den Dialog und den Austausch und das Machen, das Miteinandermachen zu verstetigen. Und vielleicht ist es dann der Pavillon, vielleicht ist es aber auch was einfacher gestricktes. Er hat ja immerhin gute 100 Quadratmeter und beansprucht schon ziemlich viel Fläche hier auf dem Parkplatz. Wir hätten Lust, aber muss man mal schauen, ob das alle so sehen.
Okay, letzte Frage noch. Wir hatten es auch schon kurz angesprochen. Ihr seid einer von 10 geförderten, durch das Mobilitätsreferat geförderten Projekte. Ihr seid jetzt das 7. Projekt, was ich besuche. Und es gab jetzt, glaube ich, noch keins, was nicht gestöhnt hat unter den vielen Genehmigungen und Auflagen, die da eingeholt werden müssen für so Projekte im öffentlichen Raum. Wie ist es euch damit ergangen?
Genau so. Also es waren wahnsinnig intensive letzte Wochen und Monate. Es war natürlich auch ein relativ kurzfristiger Vorlauf. Das hat sicher auch was damit zu tun. Also die Entscheidung für die Projekte fiel, ich glaube, circa 2 Monate, bevor es losging hier. Das heißt, es musste dann relativ kurzer Zeit wahnsinnig viel beantragt werden. Und die Anträge sind aufwendig und kompliziert. Und auch wir sind jetzt nicht unbedingt so Veranstaltungsprofis, das ist nicht unser Kerngeschäft, aber wir hatten schon das ein oder andere Mal auch mit solchen Anträgen zu tun. Und es ist ein Dschungel, durch den man sich quälen muss. Also es wird einem an der Stelle nicht leicht gemacht, in München eigene Ideen im öffentlichen Raum umzusetzen. Das ist kompliziert, ja.
Was könnte da helfen? Könnte die Stadt zum Beispiel jetzt, wenn jetzt das vielleicht Fahrt aufnimmt und immer mehr solche Projekte im öffentlichen Raum entstehen, müsste da die Stadt reagieren und vielleicht eine eigene Stelle oder einen Beratungsmitarbeiter für euch oder für die anderen Projekte? Würde das helfen?
Genau, ich glaube, so jemand bräuchte es. Bräuchte jemand oder eine Stelle oder eine Person, die einem durch diese Genehmigungen, die werden wahrscheinlich so schnell nicht weniger werden, da bin ich, glaube ich, Realist genug, es werden nicht Genehmigungen abgeschafft, aber wenn es jemand gibt, der einem ich sag mal, eine Liste vorlegt. Bei der Veranstaltung braucht ihr diese, diese, diese und diese Genehmigung. Das wird tatsächlich helfen. Mit Ansprechpartner dazu. Und ja, da ist noch Luft nach oben.
Für den Moment konnten wir das jetzt einfach sportlich nehmen und es ist vielleicht schon ein Vorgeschmack auf die weitere Arbeit hier an dem Platz. Immer wenn es um den St. Quirin-Platz geht, rollen alle Zuständigen die Augen, weil sich hier so viele Zuständigkeiten überlagern und vielleicht auch blockieren. Und ein bisschen war das jetzt, glaube ich, mit diesen Anträgen auch so. Also es war ein Vorgeschmack auf die weitere Arbeit hier.
Soweit Christian Hadala und Markus Sowa von der Kooperative Großstadt EG über ihr Festival Open Q Auto oder Du auf dem St. Quirin-Platz in München-Giesing. Im Anschluss habe ich noch mit zwei Unterstützerinnen des Festivals gesprochen und wollte wissen, warum sie dabei sind.
Ich bin hier, weil ich Architektur studiert habe und weil für mich das sehr wichtig erscheint, dass man Plätze, die mitten in der Stadt liegen, nicht einfach nur den Autos zur Verfügung stellt, sondern sich Gedanken machen kann, was man hier für die Bewohner und für die ganzen Leute aus der Stadt, was man hier für die Gemeinschaft machen kann.
Und wie war der gestrige Abend? Vielleicht schilderst du noch ein paar Eindrücke?
Ja, es war spannend, dass so viele Leute sich dafür interessiert haben und es gab noch ein kleines Konzert und ich glaube, es hat allen Leuten gefallen, die vorbeigeschaut haben und sich auch ein bisschen informiert haben, was es hier für eine Initiative gibt.
Ich für meinen Teil bin da, weil ich die Kooperative Großstadt unterstütze, sowohl als Mitglied als auch jetzt hier bei dem Festival als Helferin. Und ich mache das, weil ich es wahnsinnig cool finde, dass es Leute gibt, die sich einsetzen, dass es mit der Stadt einfach vorwärts geht, dass sich was ändern muss und dass sich jemand eben dafür einsetzt und was tut aktiv.
Und auch an dich die Frage, wie fandst du den gestrigen Abend? Das war ja der erste.
Sehr schön, der Wettergott ist mit uns gewesen und es war eine sehr entspannte Atmosphäre, alle haben Spaß gehabt und ich hoffe, es geht weiter so, dass so viele Leute kommen.
Bis zum morgigen Dienstagabend, 14. September, können Sie noch auf dem St. Quirin-Platz vorbeischauen. So lange läuft das Festival noch. Mehr Info unter kooperative-großstadt.de.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Als nächstes städtisches gefördertes Projekt stellen wir das Reallabor Maxtor in der Münchner Altstadt vor. Dort habe ich mit Julius Streifeneder von der Initiative Prannerstraße gesprochen. Wir sind hier beim Reallabor Maxtor in der Prannerstraße und beschreib doch mal, was findet sie hier alles, was kann man hier sehen, was kann man hier erleben?
Zu unserer Rechten sehen wir das Maxtor. Das ist das jüngste und einzige noch funktionierende Stadttor in München. Das weiß keiner, aber es ist so. Auf der Altstadtseite hinter dem Maxtor ist eine Kreuzung, die quasi im Normalbetrieb eine informelle Anlieferzone, Pufferfläche, Parkfläche für den gesamten Logistik- und Lieferverkehr der Altstadt ist oder zumindest für das Kreuzviertel. Was wir gemacht haben, wir haben diesen Kreuzungsbereich verjüngt auf das notwendige Maß, damit die Verkehre noch durchkommen. Und siehe da, das sind etwa 150 Quadratmeter verteilt auf drei Art Verkehrsinseln, die wir dem Verkehr abbringen konnten. Und die haben wir bunt angemalt, weil das Ganze nur eine Woche steht. Und wir uns gedacht haben, für die kurze Zeit muss es wenigstens bunt sein, damit man es auch mitbekommt. Und auf diesen bunt angemalten Flächen steht eine Art wurmförmiges Stadtmobiliar oder es reiht sich auf, irgendwie so ein modulares System aus Fahrradbügeln und Bänken, auf die man sitzen kann und die man auch Fahrräder abstellen kann, wenn man möchte, aber es ist eher gedacht als Art Raumgerüst, um dieser Kreuzung eine Platzqualität abzuringen. Ne? Einfach mal das umzudrehen. Mach aus der Kreuzung einen Aufenthaltsort.
Das ist ja alles fast ein bisschen so spacig, mit schönen bunten Farben, aber da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Was wollt ihr denn damit zeigen? Was ist da euer Ziel? Was wollt ihr erreichen?
Also dahinter steht die Initiative Prannerstraße. Das ist ein relativ loser Verbund von Anrainern, einigen Anrainern hier in der Prannerstraße, die einfach ein Interesse haben, diese Diskussion, was man langfristig mit der Prannerstraße machen kann, zu eröffnen und im Rahmen zu geben. Ne? Aufgrund dieser vielen Baustellen, die da sind, aufgrund der Tatsache, dass hier viel geparkt wird, normalerweise ist eigentlich relativ klar, dass man die Prannerstraße vor dem Hintergrund auch des Stadtratsbeschlusses autofreie Altstadt, dass sich hier was passieren muss, dass sich diese Prannerstraße anders entwickeln muss. so. Und wir wollten jetzt einfach mal einen Präzedenzfall schaffen, nicht lange rumreden und das gutachterlich erschlagen und jetzt jahrelang rumreden und diskutieren, sondern einfach sagen, wir nutzen die Gelegenheit, haben den Förderaufruf der Stadt München dankbar entgegengenommen, haben auch die Förderung zugesagt bekommen, gesagt, wir machen das jetzt einfach mal, wir machen uns einfach mal die Straße bunt und schaffen eben einfach einen Präzedenzfall, dass Leute, die vorbeilaufen, merken, aha, hier kann ja sogar noch mehr passieren, oh, das ist ja eigentlich ganz hübsch hier, hat ja eine Qualität der Raum. Das war die Idee dahinter, ne?
Es ist ja auch so, also jetzt bekommt man Lust, sich eigentlich hinzusetzen. Die Straße hat ein Stück Lebensqualität gewonnen. Wie habt ihr denn die Anwohnerinnen und Anwohner, wie habt ihr die Gewerbetreibenden, die Ladeninhaber eingebunden in das Projekt und gab es da Widerstand, Bedenken oder gibt es da größtenteils Zustimmung oder wie ist das verlaufen?
Ja, ist unterschiedlich. Ich meine, es gibt natürlich schon ein paar große Gewerbetreibende da die Straße weiter runter, die halt schon sehr viel Logistik und vor allem auch Baustellenverkehr haben. Die wollen natürlich sicherstellen, dass das alles reibungslos abläuft. Also die waren in erster Linie daran interessiert, wie ist das Layout und funktioniert das und so weiter. Das konnten wir alles entkräften, weil wir das natürlich auch verstehen. Wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie legitime Zielverkehre blockieren. Was wir natürlich schon so ein bisschen erschweren, ist dieser Parksuchverkehr oder diese Schleichverkehre, weil man hier einfach nicht mehr links abbiegen kann. Und wenn man von da kommt, darf man auch nicht mehr rechts abbiegen. Das irritiert sicherlich so manchen Gewohnheitspendler oder der halt einfach gerne nach wie vor mit dem Auto in die Altstadt fährt, aber das ist ja auch richtig, das soll man an der Stelle den halt auch mal klar machen und sagen, ganz ehrlich, musst hier jetzt nicht unbedingt reinfahren. Es gibt andere, kleinere Gewerbetreibende, wie da dieses Uhrengeschäft gegenüber, die haben uns immer gleich Kaffee hingestellt und wollten gleich Teil der Ausstellung werden, deswegen haben wir denen auch einen grünen Teppich dann auch ausgerollt, also die haben sich buchstäblich mit rangedockt an die Installation, weil sie gesagt haben, das ist super, wir finden das total klasse, die Jungs hier vom Restaurant finden das grundsätzlich auch völlig in Ordnung und unterstützen uns da auch mit Logistik und ein bisschen Staufläche. Andere halten sich sehr zurück, lassen das so geschehen. Es gab noch keine Gespräche, ob sie es jetzt gut finden oder nicht gut finden. Die meisten Leute, die, als wir das gemalt haben, die vorbeigelaufen sind, die fanden das alle super. Hey, lasst es doch, ist doch total klasse. Aber gut, das war vorherzusehen. Natürlich, die Fußgänger finden das erstmal prima. Hier sind ja viele Büros, es wird ja kaum gewohnt hier. Ne? Es sind ja nur eine Handvoll von Wohnungen hier. Das sind alles Büros hier. Das heißt, mittags kommt ihr dann schon, merkt man, kommen die Leute aus ihren Büros raus und gehen irgendwo mittags essen, setzen sich dann schon auch hier hin und brauchen mal eine oder trinken was und quatschen. Das ist ja super. Ich meine, es gibt ja so diese informellen Sitzgelegenheiten in der Altstadt, gibt es ja kaum. Ja, ist ja kein Konsumzwang. Ja, so, ist halt einfach eine Bank, kannst dich hinsetzen. Kannst auch die Füße hochlegen.
Ja, und die Stadtverwaltung oder der Stadtrat müsste sie ja eigentlich begeistert sein und das beklatschen und... Weil das ist ja das übergeordnete Ziel, die autofreie Altstadt. Das ist ja wirklich Regierungspolitik. Davon sieht man jetzt immer wieder mal was, aber so richtig geht es nicht damit voran. Deswegen ist es ja eigentlich ein wichtiger Schritt. Jetzt seid ihr ja, du hast es erwähnt, auch eins der geförderten Projekte des Mobilitätsreferats. Ihr seid das letzte Projekt, wo ich jetzt vorbeischaue, mit denen ich ein Interview mache und habe mit allen anderen 7, die da jetzt Projekte umgesetzt haben, gesprochen. Fast alle hatten Probleme mit diesen Genehmigungsverfahren, was da alles gibt und den ganzen Papierkram. Wie war das bei euch? War das ähnlich kompliziert?
Ja, das war ganz überraschend irgendwie, weil wir haben mit der Idee wohl irgendwie in so einen Sweet Spot irgendwie getroffen, die kamen super an. Es war ja ein Stück weit Teil auch dieses Reallabors zu sehen, was können wir denn in den 12 Wochen, die wir jetzt haben, überhaupt realisieren? Wie sehr geht das Baureferat, das Mobilitätsreferat da überhaupt mit? Ne? Also wir haben das Ergebnis offen gestaltet. Wir hatten eigentlich auch zum gewissen Zeitpunkt damit gerechnet, dass das Krachen dann die Wand fährt, weil sie sagen, das geht nicht. Aber es ging dann doch am Ende. Ne? Aber es waren sehr nette, konstruktive Gespräche. Die haben halt gesagt, das müsst ihr... Und dann hatten wir das Mobilitätsreferat, das Baureferat auf unserer Seite, hatten dann auch das KVR irgendwie gewinnen können, uns hier diese Straßenschließung zu genehmigen, um diese Panel-Diskussion zu machen. Also im Großen und Ganzen haben wir ein sehr positives Erlebnis gehabt.
Jetzt steht ja noch mehr oder weniger ganz am Anfang heute Abend die erste Veranstaltung. Ich frage jetzt aber trotzdem mal, aber wahrscheinlich ist es zu früh vorstellbar, dass das irgendwie regelmäßig stattfindet, installiert wird. Vielleicht immer in den Ferien, in den Sommerferien oder vielleicht noch weiter verstetigt wird oder ich sag's jetzt einfach mal so oder einfach gleich stehen bleibt.
Es wäre natürlich wünschenswert, ne? Also weil, guck mal, das Maxtor ist ja, öffnet ja quasi fast so einen Bühnenraum, ja? Also ich meine, wir haben auch schon drüber diskutiert, irgendwie, wie cool wäre das denn, wenn du hier Sommertheater veranstaltest und dann hier irgendwie Shakespeare-Aufführungen hast, irgendwie in einer lauen Sommernacht, irgendwie vor dem Maxtor, was dann auch noch beleuchtet ist und du diesen eigentlich ganz wunderbaren, sehr dynamischen Raum hast, weil der eben sich nach 4 Seiten öffnet, ja? Das heißt, du hast wirklich so verschiedene Fluchten. Es ist ja nicht einfach nur ein Quadrat oder so. Also es ist eine ganz spezielle Platzsituation, die entsteht. Wäre natürlich cool, natürlich. Also wenn man eben, das war so die Idee, hier mal einen Präzedenzfall zu schaffen, der Begehrlichkeiten weckt oder zumindest andere Leute inspiriert und sagt, das ist doch super, das sollten wir eigentlich, klar, jedes Jahr machen, warum nicht? Irgendwie malst du das, kann jedes Jahr sich irgendjemand anderes was überlegen, wie er diese Inseln gestaltet und möbliert, und dann sollte man das tun, weil das ist ja auch Teil dieser Übung. Natürlich muss man Straßen auch mal schließen können. Das ist doch ganz wichtig. Ja? Straßen sind natürlich, sollen offen sein, wenn der Verkehr durchfließen muss, völlig klar. Wir müssen uns auch verabschieden von diesen Autos, ja, nein, und immer dieses Schwarz-Weiß. Es geht darum, dass es ein ausgewogenes Miteinander gibt. Ja? Also hier morgens um 8 will hier keiner sitzen. Da kann natürlich der Logistikverkehr durchdonnern. Aber abends ab 18 Uhr kann man ja mal sagen, okay, dann muss der Lieferverkehr halt außen rumfahren und dann kann man hier sich zum Aperitivo rausstellen und so weiter. Ne? Also es geht da darum, irgendwie so Räume halt dynamisch über eine Tageszeit, über den ganzen Tag zu betrachten, auch saisonal zu betrachten und einfach unterschiedliche Nutzungen zu unterschiedlichen Zeiten irgendwie zuzulassen. Das wäre eigentlich das Ziel. Es wäre auch der Wunsch an die Stadtverwaltung, sowas umzusetzen. Wir brauchen keine Fußgängerzone mehr, wo du sagst, hier wird nur gelatscht und hier wird nur Auto gefahren. Ne? Das kann man ganz anders organisieren. Da gibt es technische Möglichkeiten, da gibt es alle möglichen Mittel und Wege, um sowas auch einvernehmlich zu realisieren.
Gibt es da schon Vorbilder in anderen Städten?
Ja, es gibt natürlich, na gut, okay, ich meine, Paris schließt die Champs-Élysées irgendwie am jedem ersten Sonntag irgendwie, ne, und wird zur Flaniermeile. Da gibt es sicherlich einige Beispiele, wo Highstreets oder Hauptstraßen innerstädtisch einfach am Wochenende geschlossen werden für Fußgängerverkehr. Ja, das trifft jetzt hier nicht so zu, weil das jetzt keine Hauptstraße ist. Ich meine, wir kennen den Parcours Leopold oder was, irgendwie, da wird nicht Corso Leopold. Er wird ja auch sowas immer wieder mal ausprobiert. Das könnte man aber eigentlich auch verstetigen und auch sagen, einmal im Monat, zack, ist die Ludwigstraße zu. Warum nicht? Ich weiß nicht, warum das nicht umgesetzt wird. Also ja, Beispiele kann man auch finden. Gibt es einige, was so Nebenstraßen anbelangt. Konkretes Vorbild, was wir eigentlich haben, wenn du danach fragst, ist natürlich Mailand, ja, die Piazza Aperte. Das war eine wunderbare Aktion. Da hat man halt auch einfach asphaltierte Platzsituationen, die eher für den Verkehr ausgelegt waren, einfach radikal umgestaltet und haben die Straßen bunt angemalt. Das ist unaufgeregt, das kostet nicht viel, ja. Das kannst du schnell wieder rückbauen, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Das macht Spaß, irgendwie ein paar Designer zu finden, das umzusetzen, und das bringt einfach Lebensfreude in die Stadt. Du siehst ja, wenn die Leute da vorbeilaufen, irgendwie, da hebt sich gleich die Stimmung, wenn sie sowas Buntes sehen, weil es ist auch eine Diskussion, die man führen, die wir hier jetzt auch mit diesem Setup das führen wollten, deswegen auch die bunt angemalten Schilder und der bewusste Einsatz von Mobiliar, was ja sowieso schon überall in der Stadt rumsteht, ja. Aber dieser biedere Zweckpragmatismus, ja, mit diesen Signalfarben überall und diese Plastikteile, die überall rumstehen und immer dieses Weiß, Rot und Orange, Fahrradständer ist alles wunderbar, aber man kann es ja auch mal anders gestalten, man kann es ja mal bunt machen. Kann dem Ganzen mir auch mal eine sinnliche Qualität abgewinnen. Ja? Das ist mir zu sehr Infrastruktur. Also wenn die Verkehrswende die Konsequenz ist, dass wir jetzt überall Halteverbotsschilder und Verkehrsbügel hinnageln, dann haben wir auch nichts gewonnen. Ne? Also wir müssen das natürlich schon auch nutzen und versuchen, da qualitativen Mehrwert auch zu bekommen. Ne?
Soweit Julius Streifeneder von der Initiative Prannerstraße über das Reallabor Maxtor in der Münchner Altstadt.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie hören eine Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt auf LoRa München 92.4. Als nächstes stellen wir das 9. der vom Städtischen Mobilitätsreferat geförderten Projekte vor. Und das sind wir selbst, also Radio LoRa München. Wir hatten uns zur Aufgabe gemacht, alle Projekte im öffentlichen Raum in Sendungen unserem Radiopublikum zugänglich zu machen. Aber nicht nur dort, alle Beiträge sind inzwischen online unter lora924.de. Auf dem Mobilitätskongress der Stadt in der alten Kongresshalle hat LoRa-Geschäftsführerin Martina Helbing unsere Projektergebnisse vorgestellt.
Radio LoRa, ich komme vom Hörradio, ich komme ohne Präsentation. Vermutlich haben heute schon viele genügend Bilder, Bewegte und sonst was gesehen, aber unser Medium ist das Hören. Ich freue mich sehr, dass wir hier unser unabhängiges Radio und das geförderte Projekt vorstellen dürfen. Vermutlich kennen nicht alle LoRa. Vielleicht ganz kurz, was steckt dahinter? Uns gibt es seit 1993. Wir sind politisch unabhängig und ein nicht kommerzielles Bürgerradio für München und die Umgebung. Der Schwerpunkt bei uns inhaltlich ist soziale Themen, Lokales, Ökologie, eine Welt und multikulturelles Miteinander. Wir verstehen uns als Forum für gesellschaftlich engagierte Personen, lokale Initiativen, Organisationen und Institutionen. Wir arbeiten mit 250 ehrenamtlichen Redakteurinnen, Technikerinnen und, die den Sendebetrieb sichern. Und die Landeshauptstadt München hat uns jetzt eine kleine Sendereihe gefördert. Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür, dass das geklappt hat. Was ist jetzt das Ziel unserer Sendereihe? Die hier vorgestellten Präsentationen, es kommen ja noch zwei, diese bürgerschaftlichen Projekte und Konzepte sollen im Rahmen einer Sendereihe vorgestellt werden, weil wir wollen Münchner Bürgerinnen die Projekte näher bringen. Da ist sicherlich ja für viele Menschen doch nicht so klappt, alle Projekte sich anzuschauen, selbst zu besuchen und zu bestimmten Zeiten anwesend zu sein. Also, und wir wünschen uns aber dringend die notwendige Mobilitätswende und dass die auch in den Köpfen der Menschen bleibt, dass sie dort verankert wird und weiterentwickelt wird, weil die Zeit drängt und deshalb machen wir diese Sendereihe. Wir begleiten die Projekte, die hier vorgestellt werden und sind nicht aktiv dabei. Aber ich möchte kurz schildern, was wir bislang gemacht haben und was uns auch aufgefallen ist bei den unterschiedlichen Projekten. Mein Kollege Dietmar Freitsmiedel war bislang bei 6 Projekten von den 8 geförderten und hat die interviewt. Aber wir haben auch mit Anwohnerinnen und Gewerbetreibenden gesprochen. Und das erste Fazit haben wir jetzt schon. Die Besucherinnen, also interessierte Menschen, die vorbeigehen, die zufällig vorbeikommen, die finden fast alle die Projekte super. Ja? Und grundsätzlich finden die Macherinnen, die die Projekte hier machen, man hört es vielleicht auch, der Elan ist auf der Straße größer als vielleicht hier am Podium, die finden die Projekte gut und wichtig und wollen sie im öffentlichen Raum weiter existieren lassen und dass sie weiter gefördert werden. Eben ist kurz dieses südliche Bahnhofsviertel angesprochen worden. Wir von LoRa sind ja in der Schwanthaler Straße, sitzen wir. Und wenn man, die ist ja wirklich trist, und wenn man jetzt schaut, auch in die Landwehrstraße, immer mit dem Dauerstau, jetzt diese Parklets, ist für die Anwohnerinnen einfach unheimlich toll, wie eine Terrasse oder ein Balkon, die Leute genießen das. Und was stört eigentlich? Ja, die Autos. Aufgefallen ist uns in den vielen Gesprächen und Interview Folgendes. Auch vielleicht an die Organisation hier und an die Stadt. Es braucht Hilfen für den ganzen Papierkram. Ein Parklet braucht, glaube ich, 7 Seiten. Und wenn man dann, wie das eine Projekt eben 7 oder 8 beantragt, da ist man ganz schön beschäftigt. Und für die Zukunft wäre es schön, wenn man mehr geschulte Ansprechpartnerinnen hat. Positiv wurde allerdings die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Verwaltung erwähnt. Denen sind aber leider oft die Hände gebunden. Und das heißt, da müssen Referentinnen und Stadträtinnen stärker Farbe bekennen, die Richtung vorgeben und sich nicht mit Verwaltungsvorschriften dahinter so verstecken, sondern wenn sie sagen, die Stadträtinnen, ja, sie wollen Projekte im öffentlichen Raum, dann müssen sie das auch ermöglichen. Das war von uns eine Erkenntnis. Ja. Ein schönes Beispiel ist ja, oder vielleicht ist es überhaupt nicht schön, das Mobilitätsreferat fördert mit viel Geld, ja, ein Projekt des ADFC, und das Kreisverwaltungsreferat sagt, ja, das kann gar nicht umgesetzt werden. Ja, da fragt man sich manchmal schon. Okay? Und was ist uns noch aufgefallen? Es gibt ein ganz offensichtliches Missverhältnis zwischen der IAA und den bürgerschaftlichen Projekten, weil wir machen natürlich auch noch andere Berichterstattung, nicht nur jetzt über die 8 Projekte. Aber dieses Missverhältnis ist uns aufgefallen. Die IAA besetzt jetzt und schon seit Wochen wird aufgebaut auf vielen Plätzen der Innenstadt. Das ging wohl problemlos. Ich weiß nicht, ob wer mal auf dem Odeonsplatz war, aber für die geförderten Initiativen hier haben wir erfahren, war es nicht immer ganz so leicht. Also am Odeonsplatz ist es möglich, jetzt viele Tage die Busse zu sperren. Und mit dem Fahrrad kommt man gar nicht mehr durch. Man muss große Umwege machen. Das ist für uns Bürgerinnen auch nicht so toll. Aber bei einer Straßensperrung für die Demo, Fahrraddemo, da gibt es jetzt Probleme. Und eine Sache vermissen wir noch, vielleicht sind zuständige Stadträtinnen hier auch da. Wo ist eigentlich der Boulevard Sonnenstraße geblieben, der Anfang des Jahres noch angekündigt wurde? Haben wir uns schon drauf gefreut, darüber zu berichten. Und wo ist der Superblock, der fürs Glockenbach vorgesehen war? Also wir sind Radio, wir stellen Fragen, wir werden sie auch beantwortet kriegen, denke ich. Unser Fazit jetzt zum Schluss. Die Projekte sollten mittelfristig nicht nur so temporär oder vorübergehend laufen, sondern zumindest regelmäßig, zum Beispiel in den Ferien, und langfristig verstetigt zu einer Dauereinrichtung werden. Das ist der Wunsch, den wir so rausgehört haben. Und es macht die Stadt ja auch einfach lebenswerter. Auch Lora München würde nämlich gerne weiter über die Aktivitäten hin zu einer Mobilitätswende unserer Stadt berichten und Projekte während der Umsetzung auch begleiten. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Soweit Lora-Geschäftsführerin Martina Helbing auf dem Mobilitätskongress der Stadt in der alten Kongresshalle.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Wir kommen zurück zum Anfang der Sendung, wir kommen zurück zum Vortrag der Mobilitätsexpertin Katja Diehl, den sie auf dem Städtischen Mobilitätskongress in der alten Kongresshalle gehalten hat. Willst du Auto fahren oder musst du es? Das ist eine der wichtigen Fragen, die Katja Diehl den Menschen stellt. Und das sollten wir auch fragen, wenn wir mit anderen ins Gespräch kommen wollen. Eines jedenfalls steht fest, Autos haben wir genug, sagt Katja Diehl.
Wir haben aktuell 49 Millionen Autos. Bei 41 Millionen Haushalten. Ich glaube, wir sind versorgt. Wir müssen jetzt nicht diese 49 Millionen Autos elektrifizieren. Zumal sie aktuell ja sehr, sehr viel größer werden als das, was wir so täglich brauchen. Ich habe das Wort vom maximal eventual Bedarfs-Pkw erfunden. Wir kaufen das Auto nicht nach unseren Alltagswegen, sondern wir kaufen es, dass es die Reise nach Italien schafft, den Ikea-Schrank und wenn wir mal Besuch haben, dass wir auch irgendwo hinkommen. Warum ist es denn dann so, dass immer nur 1,3 Personen in diesem Auto sitzen und dass das Auto nur 45 Minuten am Tag statistisch sich bewegt? Da sind, glaube ich, sehr viele Dinge dabei, die wir jetzt schon abschaffen könnten, was Frau Habenschan auch gesagt hat, diese Kurzstrecken mal anders zu denken. Jemand, der den ÖPNV nutzt, ist schon gesünder unterwegs als ein Mensch im Auto. Betriebliche Gesundheitsvorsorge könnte zum Beispiel auch bedeuten, vom Dienstwagen abzurücken und ein Mobilitätsbudget auszuloben. Den Leuten zu überlassen, was sie sich gönnen wollen. Sie kennen vielleicht so Sachen wie Dienstradleasing. Das ist für mich ein sehr demokratisches Mittel, Mobilität zu verändern. Ich habe mal einen Vortrag gehalten bei der Deutschen Bahn. Damals waren es 25.000 MitarbeiterInnen, die das schon benutzt haben. Dieses Angebot können alle nutzen. Und ich habe jemanden kennengelernt, der sicherlich nicht gut bezahlt war. Der reinigte nämlich die Waggons der Deutschen Bahn. Der hatte sein altes Auto abgeschafft, sich ein gutes E-Bike geleistet und konnte so sowohl seine beruflichen Wege anders und gesund gestalten. Und er meinte, das Fitness-Abo habe ich auch gekündigt. Weil das ist jetzt mein Sport. Hinzuarbeiten, zurückzuarbeiten, einer gewissen Entspannung. Und ich glaube tatsächlich, die Aufgabe ist an uns. Es wird ja schnell der Vorwurf laut, das ist so ein Elitenthema. Aber wer, wenn nicht wir, kann sich darum kümmern? Ich habe die Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich habe nicht so einen hektischen Alltag, wo ich am Ende entscheiden muss, die 5 Euro, die jetzt übrig bleiben, gehe ich da tanken oder meinen Kindern was Gutes zu essen kaufen. Auch das habe ich gehört. Auch das machen wir mit Menschen in prekären Lebenssituationen, die unverschuldet in Armut geraten sind.
Diese Dame nennt sich bei Twitter Frau Sonnenschein. Das ist sie auch. Eine sehr, sehr positive Frau, die 4 Kinder hat. Das 4. hat eine sehr schwere Behinderung. Und die ihren Alltag mit ihrem Mann mit dem Auto machen muss, weil sie 3 Jobs hat. Einmal sich um die Pflege von diesem Sohn kümmern und 2 weitere in der Gastro, um das Geld zu verdienen. Und das ist dann immer etwas, das merke ich jetzt hier auch gerade, man wird so ein bisschen nachdenklich. Weil das sind genau die Menschen, die missbraucht werden. Für die Ausrede, Autoverkehr muss es immer geben, weil Menschen in Armut müssen auf jeden Fall weiterhin ihr Auto gebrauchen können. Die wollen das vielleicht gar nicht. Ich glaube, die Menschen, die das sagen, haben noch nie mit diesen Menschen gesprochen. Mich macht das sehr reich, weil ich meine blinden Flecken so ausleuchten kann, weil ich anerkenne, vor 3 Jahren habe ich auch noch über Leute gelästert, die vielleicht im Auto sitzen, habe gedacht, warum machen die das? Habe aber auch anerkennen müssen, nee, Katja, du kennst die Bedürfnisse nicht, die dahinter stecken. Warum eine Frau ein dickes Auto fährt, das ist ja auch so diese SUV-Mutti, ne? Das ist ja auch so ein Gerücht, die gibt es nämlich nicht. Die Menschen, die die größten Autos fahren, sind die Menschen, die entweder selbstständig tätig sind, Rentner, und auf gar keinen Fall Forstwissenschaftler. Das sind Menschen, die sich das leisten können, die sich das gönnen können. Das sind aber auch Menschen, die 5-mal unter meinem Balkon herfahren, die nicht begreifen, dass sie wertvolle Zeit ihres Lebens damit verbringen, einem Fahrzeug einen Abstellplatz zu suchen. Ich sage nämlich nicht mehr Parkplatz, ich sage Stillstand, Blech, Abstellfläche. Weil wenn ich Park höre, denke ich grün, denke ich Bäume, denke ich an einen Ort, der zum Verweilen einlädt. Den finde ich nicht in so einer versiegelten Fläche. Ich bin im Bundesvorstand VCD tätig. Wir haben die Aktion 12 Quadratmeter Kultur. Da besetzen wir einen Tag lang im Viertel einen Parkplatz und machen ganz unterschiedliche Dinge aus diesem Viertel heraus. Ich habe ein paar von diesen Aktionen begleitet. Auf einmal geraten Menschen ins Gespräch, die nebeneinander wohnen, sich aber noch nie gesehen haben. Wenn Sie reflektieren, Sie gehen raus aus Ihrem Haus in der Stadt, was machen Sie? Gehen Sie auf die andere Straßenseite oder bleiben Sie da, wo Sie rausgekommen sind? Die Straße ist Lava. Wir versuchen zu vermeiden, sie zu kreuzen und kennen dadurch nicht die Menschen, die uns gegenüber wohnen. Ist doch komisch. Und ich glaube, dieses Band von Nachbarschaften und auch was gerade gesagt wurde, die 15-Minuten-Stadt, ist ein sehr kräftiges Symbol. Denn da kam die Stadt ja mal her. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern das Glück, dass unsere Städte aus der Zeit vor dem Auto stammen. Wenn Sie schon mal in Städten waren, die mit dem Auto entstanden sind, wie zum Beispiel in den USA, das ist furchtbar. Da wurde ich sogar angehupt, als ich mal vom Starbucks noch ein Brötchen woanders holen wollte. Das macht man da auch mit dem Auto. Da haben die gedacht, oh, diese Deutschen. Wer da zu Fuß geht, ist arbeitslos. So dieses Motto gibt es. Der ist irgendwie nicht in der Lage, sich ein Auto zu leisten. Ein bisschen steckt das, glaube ich, bei uns auch drin. Ich habe nämlich meinen Papa, ich glaube, dem klingeln gerade die Ohren, mal gefragt, wie wäre das eigentlich, wenn dein Versicherungsvertreter mit einem Smart käme? Und dann meinte er, ehrlicherweise wird das schon komisch. Ich würde denken als Katja, der passt gut auf mein Geld auf, der packt das nicht in ein dickes Auto. Aber die Generation meines Vaters liest da schon auch Erfolg dran ab. Und da brauchen wir andere Werte. Ich habe ein bisschen nach München mal geguckt. Vor Corona haben Männer in München mehr im Stau verbracht als mit ihren Kindern. Und das ist doch etwas, wo wir Zeitwohlstand brauchen, wo wir Zeit brauchen, auch anders zu denken. Und das heißt auch, dass Verkehrswende der ganz dünne Lack ist auf der gesellschaftlichen Wende, die wir benötigen, auf der Solidarität, die wir brauchen, auf der Gemeinschaft, die wir brauchen, dass wir für andere Sorge tragen, nicht für uns. Dass es nicht das Ich ist, sondern das Wir, was wir gestalten. Und ich bin durch diese 40 Interviews, die ich geführt habe, ziemlich in Power, weil tatsächlich ich gemerkt habe, dass diese Menschen das gar nicht hinterfragen, was mit ihnen geschieht. Sie sind es so gewohnt, dass mit dem Auto ja all ihre Probleme gelöst sind. Und ich glaube, ich bin unterwegs, ich habe einen Podcast und mittlerweile firmiere ich selber unter dem Label She Drives Mobility, weil ich mich da sehr mit identifiziere. Das She ist, glaube ich, klar. Das Drives ist was nach vorne. Und es geht tatsächlich nicht um Verkehr, es geht um Mobilität. Und Mobilität müssen wir anders denken als autogerecht. Wir müssen sie menschengerecht denken. Und wenn wir das alle hier tun und wir haben die Möglichkeit, das zu machen, dann kommen wir vom She Drives Mobility zum We Drive Mobility. Und das wäre so mein Zielappell an Sie heute. Vielen Dank.
Soweit der Ausschnitt aus dem Vortrag der Mobilitätsexpertin Katja Diehl, den sie auf dem Städtischen Mobilitätskongress in der alten Kongresshalle gehalten hat. Mehr Info zu ihrer Arbeit finden Sie unter katja-diel.de. Und damit sind wir am Ende der Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt angelangt. Alle Beiträge dieser Reihe finden Sie auf lora924.de. Einfach unter Neue Mobilitätskonzepte suchen, dann finden Sie alle 14 Beiträge, die wir online gestellt haben. Jetzt geht's weiter mit dem Lora-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten und am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl.